Über die Folgen des Iran-Krieges, die Pläne Chinas und Manipulationen am Gold- und Silbermarkt spreche ich jetzt mit dem international erfahrenen Börsen- und Edelmetallexperten Thomas Bachheimer. Er ist Geschäftsführer von CZ Precious Metals. Ich begrüße Sie, Herr Bachheimer.
Herr Bachheimer, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Bachheimer, Ihr Unternehmen ist ja unter anderem in Dubai tätig. Wird Dubai seine Rolle als Weltfinanzplatz wieder einnehmen können? Wie ist denn die Lage dort im Moment?
Naja, aus meiner Sicht hat Dubai niemals aufgehört, ein wichtiger Finanzplatz zu sein. Aber der Iran-Krieg, und ich war ja während der gesamten kriegerischen Auseinandersetzung vor Ort hier, hat schon einen Kratzer verursacht, und zwar im wichtigsten Produkt von Dubai, nämlich Vertrauen und Stabilität. Und das Kapital sucht es natürlich, und Kapital ist ein scheues Reh, wie wir wissen, und verlässt halt Regionen, sobald Raketen auftauchen. Trotzdem, also es gab einen Kapitalabfluss, aber jetzt zum Beispiel, ich bin vorgestern hier wieder angekommen, also der Verkehr ist normal, läuft alles normal. Die Hotellerie ist ein bisschen geringer, aber wir haben auch Sommer, wir haben über 40 Grad und das ist natürlich auch saisonal bedingt, aber ansonsten läuft alles normal. Man darf nicht vergessen, die geografische Lage als Bindeglied zwischen Afrika, Europa und Asien, die kannst du ja nicht wegdenken. Ja. Und das brauchen ja viele Konzerne, auch Banken und Unternehmer. Und es ist auch der politische Wille hier in diesem Land da. Man braucht nicht an Wiederaufbau denken, weil so viel wurde nicht zerstört, aber das Ganze noch stärker zu machen. Und einen letzten Punkt möchte ich nur erwähnen. Das ist die Resilienz der Vereinigten Arabischen Emirate durch die Struktur, dass halt, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weniger demokratische Prozesse vonnöten sind und Gesetze direkt aus dem engsten Kreis der Herrscher heraus erlassen werden, habe ich selbst bemerkt und am eigenen Leibe bemerkt, die machen Gesetze und Verordnungen so schnell zur Erleichterung des Volkes oder jener, die dort eben gut und gerne leben, wie es so schön bei uns heißt. Und das ist eben genau der Unterschied. In Dubai wird ein Problem gelöst oder in Abu Dhabi. Und in Europa müssen wir zuerst die EU fragen und dann haben wir halt drei neue Probleme dazugekriegt, bevor wir eins gelöst haben. Ne?
Also Sie werden noch nicht nervös und Sie sind sehr positiv.
Nein, in keinster Weise. Ja, absolut. Das ist noch immer ein libertäres Paradies irgendwie für Wirtschaftstreibende, da gibt's gar nichts. Die Steuern haben sie ja nicht erhöht zum Beispiel. Ne?
Zu der angespannten Wirtschaftslage gesellen sich jetzt aber durch den Iran-Krieg abermals hohe Ölpreise hinzu. Welche konkreten Auswirkungen wird das haben? Gibt es der Weltwirtschaft nun endgültig den Rest?
Na, den Rest sicher nicht, aber einen kräftigen Tritt in die Magengrube haben wir natürlich schon bekommen, weil erhöhte Ölpreise wirken gleichzeitig überall in unser ganzes Leben. Das brauche ich nicht zu erklären. Wir haben eine steigende Inflation natürlich, die trifft auf eine schwächere Wirtschaft. Und das back to the future, also in die 70er Jahre, wir bekommen wieder die nächste Stagflationsfalle. Gleichzeitig steigen aber die Erwartungen an eine straffe Geldpolitik natürlich. Und dadurch sind wir schon irgendwie gefesselt und die wirken sich schon massiv aus. Besonders gefährdet ist natürlich Europa, weil wir uns energiepolitisch ja sowieso schon in den Orbit geschossen haben, ganz ohne Straße von Hormuz. Aber andererseits muss man auch bedenken, und da darf man nicht müde werden, das zu behaupten, die Straße von Hormuz, das Nadelöhr, wir haben solche Probleme und die Ölpreise, die sind gleich hoch wie voriges Jahr im Juni. Ja, also das ist nicht so schlimm. Wir hatten dazwischen natürlich leicht steigende Preise, aber die Ölfirmen selber handeln ja mit langfristigen Lieferverträgen, aber nur die Börsenfuzis, die stellen dann natürlich, dass wir heute halt eineinhalb Monate lang höhere Preise gehabt haben. Aber angesichts einer Sperrung der Straße von Hormuz sind die Ölpreise bis vorige Woche zumindest entspannt. Heute haben wir eine leichte Explosionsbewegung nach oben um die $85. Aber dennoch, und es ist überraschend, wie entspannt. Andererseits muss man sagen, die OPEC zerfällt wie alle anderen Nachkriegsstrukturen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ausgestiegen, Katar ist schon 19 ausgestiegen, Angola, Ecuador, die steigen alle aus, weil sie mehr produzieren wollen, weil viele von ihnen Staatsschulden haben und die wollen sie bedienen und wollen sie nicht durchs OPEC-Korsett einschnüren lassen. Und dadurch haben wir relativ gutes Überangebot, um es so zu sagen, noch derweil. Werden wir mal schauen, wie es weitergeht, aber für mich sind die Ölpreise nicht hoch.
Steckt hinter den Angriffen der USA auf den Iran auch ein währungspolitisches Kalkül? So ist der Dollarkurs ja aufgrund der explodierenden Ölpreise stark angestiegen.
Naja, ein stärkerer Dollar ist für die USA, hat das natürlich einen wahnsinnig guten Nebeneffekt, denn trotz der Entdollarisierung ist das Weltenergiesystem noch immer stark dollarzentriert und steigt der Ölpreis, steigt vielerorts auch der Bedarf an Dollarliquidität. Und in Krisen flüchtet Kapital traditionell halt in den US-Dollar und US-Staatsanleihen. Und das ist verrückt. Die Krise, die die Amerikaner selber geschaffen haben, kann man fast sagen, mit dem Angriff auf den Iran, kann genau jetzt den Dollar wieder stärken. Wobei der Dollar ja langfristig jetzt schon hinterfragt wurde, aber mit dieser Krise hat man gestärkt. Also ich habe jetzt keinen Beweis dafür, dass man sagt, das war jetzt beabsichtigt, um den Dollar zu stärken. Aber es ist halt schon so, das Privileg des Emittenten einer Weltreservewährung, das ist hier nicht zu vernachlässigen. Und da kann man schon mal ein paar Mal Augenbraue hochziehen und sagen, na ja, wer weiß, was denn, wozu denn dieser Krieg eigentlich wirklich dient.
Der Goldpreis hat seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe auf der anderen Seite wieder stark nachgelassen. Investoren wollen beim Preisanstieg des Öls mitverdienen. Länder müssen Gold verkaufen, um an Dollar zu gelangen. Ist das Sinken des Goldpreises ein von den USA gewünschter Nebeneffekt?
Gewünscht mit Sicherheit, bewusst herbeigeführt, ist eine andere Behauptung. Aber das Mainstream-Narrativ, was wir durch die Medien bekommen, ist, der Ölpreis steigt, Inflationserwartungen steigen, höhere Zinsen werden erwartet und Renditen auf den Dollar ziehen an und Gold geht dadurch unter Druck. Man muss sagen, wir sind ja vorher massiv angestiegen. Irgendjemand hat ja gewusst, dass wir in eine große Krise geraten, weil das letzte Jahr im Gold bis zum Anfang Jänner war ja unglaublich fulminant. Aber diese Kriege erhöhen aber zugleich auch die Verschuldung und da wird das Narrativ wieder zerstört, weil die Verschuldung, die Staatsverschuldung steigt und über längere Zeitraum höhere Zinsen kann sich niemand leisten. Und dadurch wird das Narrativ demnächst wieder zerstört werden und das Gold wird wieder den Weg gehen, den es natürlich gehen muss, solange wir in so einem perfiden Geldsystem leben. Es wird weiter hinaufgehen und das Vertrauen ins Dollarsystem wird eben zusammenbrechen.
Die Manipulation beim Silberpreis ist ja offensichtlich. So wird mit Ende Juli beinahe eine Jahresproduktion Silber auf dem Papier zum Verkauf angeboten. Zahlreiche Fachleute sprechen derzeit aber auch von Manipulationen beim Gold, wobei mehrfach Gold-Swaps der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, kurz BIZ, kritisiert wurden. Was sind Gold-Swaps und wird damit wirklich der Goldpreis gedrückt?
Ja, Goldswap ist ja mal nichts Mystisches. Ein Goldswap ist die BITS zum Beispiel, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die braucht Liquidität, sagen wir mal, oder eine andere Zentralbank und die verborgt es und gegen Dollar. Und es wird aber vereinbart, dass das dann wieder zurückbezahlt wird. Das sind ganz normale Geschäfte. Wenn die natürlich überbordend sind, wird es insofern gefährlich, weil das zusätzlich sozusagen verfügbare Gold am Markt, obwohl das ja wieder zurück zum Besitzer strömt, aber es ist kurzfristig eben da, gibt halt einen erhöhten Angebotsdruck her. Und natürlich kann man dann natürlich sagen, dass man mit diesen Swaps den Preis manipuliert. Dass jeder Swap allerdings eine Manipulation ist, davon würde ich nicht ausgehen. Der eigentliche Kritikpunkt wäre meiner Meinung nach am Papiermarkt selber, denn bei Gold und noch stärker bei Silber wird die Preisbildung am Papiermarkt dominiert. Sie haben es schon angesprochen. Wir haben teilweise Tage, wo wir Jahresproduktionen verkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Es werden dann Ansprüche gehandelt, die unmittelbar die verfügbare physische Menge weltweit bei Weitem übersteigen. Also bei Weitem, das ist das 300-fache. Und da ist die entscheidende Frage, bestimmt nur das Metall den Papierpreis oder ist es umgekehrt? Und die Chinesen sind eben gerade daran dabei, das jetzt massiv zu verändern und der Papiermarkt wird weniger Rolle spielen, meiner Meinung nach.
Also das wird sich ändern. Offiziell sind es ja Hedgefonds oder Großbanken wie Citadel, JP Morgan, Goldman Sachs oder Bank of America, die Silber in gewaltigem Ausmaß shorten, also auf Leerverkäufe, also auf fallende Kurse spekulieren. Gerüchteweise sollen sie aber im Auftrag anderer handeln. Wer hat letztlich Interesse daran, dass die Edelmetallpreise künstlich niedrig bleiben?
Also kurze Antwort, ziemlich jeder hat Interesse, außer der anständige, freiheitsliebende Bürger. Die lange Antwort, Zentralbanken der großen Papierwährungen, explodierender Goldpreis, das wissen wir, ist ein Misstrauensvotum gegen Dollar, gegen Euro, gegen alle anderen. Je heller das Gold eben zu glänzen beginnt, desto deutlicher sieht man, wie dunkel es eben um die Kaufkraft des Papiergeldes bestellt ist. Hochverschuldete Staaten kennen das natürlich auch nicht gar so gern, weil ein stark steigender Goldpreis ist quasi wie ein Leichtreklam mit der Aufschrift: Kinder, da stimmt was nicht, geht's aus dem Geld und haut sich ins Gold hinein. Und drittens, die großen Bullionbanken, das ist deren Geschäftsmodell, die leben ja davon, vom Papierhandel und vom Derivatehandel und vom Market-Making und ein völlig entfesselter, richtiger Goldmarkt, wo nur physische Ware gehandelt wird und den Preis bildet, das wäre für die Bullionbanken so angenehm wie das Weihwasser für einen Teufel. Sag jetzt einmal. Und dazu kommt noch der US-Dollar-Komplex und alle Regierungen in Krisenzeiten, denn Gold ist der einzige globale Währungsgegner der Papierwelt, das ohne Präsidenten, ohne Politik und ohne Zentralbank und Druckerpresse auskommt. Und das ist immer eine große Gefahr. Und deshalb sind eben quasi fast die gesamte Welt außer dem kleinen Bürger gegen einen hohen Goldpreis.
China hat ja hingegen die gesunkenen Gold- und Silberpreise zuletzt massiv für Einkäufe genutzt. Wird es das auch weiterhin tun und wozu braucht es so viel Edelmetall? Was ist denn die Strategie von Peking?
Ja, Strategie. China denkt halt nicht so wie wir in Wahlperioden, sondern in Quartalen oder in Jahrzehnten. Und da entscheidet er sich eben fundamental vom Westen. Gold ist für China nämlich nicht nur Reserve, es ist auch eine Versicherung und ein geopolitisches Werkzeug. Peking will mit den Goldbeständen und Silberbeständen die Abhängigkeit vom Dollar natürlich massiv reduzieren und Reserven, die es selber hat, diversifizieren. Und drittens will es natürlich den Goldmarkt nach Asien ziehen und einen richtig rentablen Konkurrenzmarkt zum Westen eben aufbauen. Deshalb wird China Schwächephasen weiterhin strategisch eben ausnutzen, damit man um Gold zu kaufen, wann immer die Edelmetalle schwach notieren. Und bei Silber kommt noch die industrielle Bedeutung hinzu, Solar, Elektronik und Elektromobilität, das sind alles Chinas Spezialitäten im Industriebereich, um es so auszudrücken, und natürlich kauft da China, was das Zeug hält. Und man will halt natürlich mit diesen Käufen sich industriell, aber auch monetär unabhängig von der Restwelt machen.
Sie haben zuletzt von einem entstehenden Goldnetzwerk zwischen Shanghai, Hongkong und Singapur berichtet. Wie soll das aussehen und welcher Plan, welche Idee steckt da dahinter?
Naja, Plan, es ist eine strategische Entwicklung. Ob das jetzt wirklich der große Fünfjahresplan ist, weiß ich nicht. Aber Shanghai bringt den chinesischen Binnenmarkt, das ist der größte Goldmarkt der Welt, und eine physische Goldbörse. Im Gegensatz zu den amerikanischen Goldbörsen wird in Shanghai 99%, sage ich jetzt einmal, aber weit über 90% in physischen gesettelt. Das heißt, da stehen wirkliche Goldstücke dahinter, wenn es einen Vertrag an der Börse gibt. Und in Hongkong habe ich natürlich die Kapitalströme, eine gewisse Rechtssicherheit für den westlichen Marktteilnehmer und eine gewisse Logistik- und Brückenfunktion zwischen dem Westen und China. Und Singapur macht auch einen Beitrag, es hat eine etablierte Finanz- und Handels- und Lagerplatz, und insofern verbinden sich eben diese drei Zentren sehr stark. Und im Juli haben Shanghai und Hongkong zum Beispiel ihre Goldmärkte verknüpft und bauen ein Goldökosystem aus, wo Raffinerie, Verarbeitung, Lagerung und auch Verteilung hier im Großen, in der Achse zwischen Hongkong und Shanghai, eben ihre Heimat finden wird. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass, wir haben es eh schon in den letzten Jahren gesehen, dass das Gold von physisch vom West nach Ost geht, und dort hin, wo es Gold fließt, spielt sich die Zukunft der Welt ab. Das wissen wir auch. Die nächste Stufe ist natürlich Infrastruktur, Preisbildung werden fast ganz in die Hand des Ostens kommen, und das Gold, das bereits nach Asien gegangen ist, das wird preisdominierend sein. Das heißt, der Westen wird die Preisfestsetzungen im Edelmetallbereich massiv verlieren, und ich gehe davon aus, in den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Das heißt, die Musik spielt dann da zu 100% in Asien, und der Westen kann nichts anderes tun, als das hinzunehmen.
Zu 100% nicht, aber es ist ja so, der Westen kann manipulieren und preismanipulieren jetzt noch mit Papier, aber wenn dann das Gros des Goldmarktes im Osten mit echten Kontrakten oder echten Gold abgehandelt wird, dann habe ich halt schon ein Problem mit meiner Preisfestsetzung. Und die werden halt relativ große Preismacht verlieren, der Westen. Also das ist ziemlich klar. Zu 100% weiß ich es jetzt nicht, aber Konkurrenz ist nie gut, wenn du 6 Jahrzehnte lang ein Monopolist warst.
Sie haben mehrfach über wirtschaftliche Besonderheiten Hongkongs gesprochen, zum Beispiel die verschiedenen Ausgaben des Hongkong-Dollars. Können Sie uns und unseren Zuschauern etwas mehr darüber bzw. über die wirtschaftliche Sonderrolle Hongkongs erzählen?
Ja, die unterläuft jetzt einer großen Veränderung, diese Sonderrolle. Aber beginnen wir mal mit dem Hongkong-Dollar, der seit 1983 über Currency-Board-System mit dem US-Dollar gekoppelt in einer gewissen Bandbreite. 7,75 Hongkong-Dollar bis 7,85. Damit übernimmt Hongkong, und das ist wirklich interessant, weil es immer gedeckt sein muss, das ausgegebene Geld in Hongkong-Dollar muss durch Dollar gedeckt sein, einen Teil der US-Geldpolitik, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht für Hongkong jetzt gar nicht zur Ehre gereicht. Das ist besonders interessant.
Entschuldige, dürfen wir vielleicht noch auf die Ausnahmerolle von Hongkong eingehen? Hongkong ist so ein Stadtstaat, war 156 Jahre von den Briten besetzt, seit den Opiumkriegen, und ist dann 1997 an China zurückgegeben worden, mehr oder weniger. Ist jetzt aber nur noch nicht vollkommen im chinesischen Reich absorbiert, sondern nimmt dort eine Sonderrolle ein.
Eine Sonderverwaltungszone ist es. Und das war, die Chinesen haben vielleicht das gar nicht so schlecht gemacht, weil man hätte ja als China-Führer damals sagen können, na, wir übernehmen Hongkong zur Gänze, aber das dauert jetzt bis 2047. 50 Jahre lang ist die Transition. Und Hongkong ist hier eine Sonderverwaltungszone. Aber rund um Hongkong spielt sich jetzt die wirtschaftliche Musik ja schon viel mehr ab. Shenzhen, Guangdong und die ganzen Städte, da leben ja hunderte Millionen Einwohner, und die reichsten Familien dieser Städte sind schon reicher als die Superfamilien, die Taipan-Familien in Hongkong. Das schmeckt den Hongkong-Chinesen natürlich nicht. Und Hongkong möchte auch schon ein bisschen mehr über die Sprache vereinnahmen früher als gedacht. Wir haben jetzt, wie wir wissen, 2026 und nicht 47. Und Hongkong hat schon Avancen gesetzt, die Amtssprache zum Beispiel Mandarin zu machen, wobei sie ja jetzt Kantonesisch ist. Und das taugt den Hongkong-Chinesen eigentlich nicht. Andererseits muss man sagen, es gibt einen irrsinnigen Transfer. Also ich weiß nicht, wie viele tausend Züge zwischen Hongkong und China jeden Tag fahren. Also wirklich, es werden tausend sein. Ich kann alle 3 Minuten da fahren. Es ist unsagbar, wie groß der Verkehr ist und der wirtschaftliche Austausch, aber jetzt auch der Austausch im Währungsangelegenheiten. Man hat jetzt gleichzeitig, das war am 7. Juli, wo man da diese Golddinge beschlossen hat, hat man auch Währungsdinge beschlossen, die eine Brücke zwischen dem Dollar und dem Renminbi-Raum bieten sollte. Die heißen, wir werden noch viel darüber hören, die heißen Bond Connect und Swap Connect, und die binden Chinas Kapitalmärkte enger an Hongkong. Man kann leichter dann, es gibt ja keinen, der chinesische Staatsanleihen handelt oder der Papier handelt im Westen, aber das sind jetzt die Schritte, die jetzt vollzogen werden, und das läuft alles über den Trichter quasi Hongkong. Da geht alles rein, und Hongkong bietet eben ein Tor zum Westen für die Chinesen und vor allem für die Finanzpolitik, weil Sie und ich werden ja wissen, wir kennen niemanden, der irgendwo in einem Renminbi-Yuan-Bereich investiert ist, und das wird sich jetzt auch massiv ändern.
Sie erleben das ja hautnah mit, Sie sind sehr oft in Hongkong und in Dubai, beiden Städten, und die Entwicklungen gehen praktisch direkt vor Ihren Augen.
Ja, nein, ich bin ja auch deshalb dort, weil sich eben zuerst, also ich bin voriges Jahr mit dem Goldstandard-Institut ohne Geschäftsinteresse hingeflogen, und dann habe ich gesehen, was sich dort abspielt und diese Öffnung. Und ich hätte ja nie erwartet, dass das so schnell geht, aber alles in China geht wahnsinnig schnell, und als obersteirischer, gemütlicher Mensch bist absolut überfordert, muss ich sagen, was sich da abspielt. Und ich hätte voriges Jahr im Juni, wie dort war, nie gedacht, dass wir heuer schon diese Währungsverbindungen haben über diese Bond Connect und Swap Connect Geschichten, die da jetzt gebaut werden. Auch im Edelmetallbereich. Das heißt, das wird dort der Hub, und Hongkong, Shanghai, Singapur, die werden Zürich, London und New York als Goldhub absolut ablösen. Und ich glaube, über 15 Jahre gesehen auch als Finanzplatz. Also es wird dort größere Börsen geben, wichtigere Börsen geben als in New York. Ganz sicher.
machen wir einen radikalen Wechsel, einen kurzen Abstecher in Ihre Heimat, Österreich. Knapp 122 Milliarden Euro wird die österreichische Regierung heuer an Steuern und Abgaben einnehmen. So viel wie noch nie zuvor. Gleichzeitig steigt aber auch die Staatsverschuldung mit über 431 Milliarden auf ein neues Rekordhoch, während österreichische Investitionen einbrechen. Welchen Weg geht denn das einst glückliche Österreich?
Ja, also mir brennt das Herz jedes Mal, wenn ich nach Österreich komme, weil ich sehe da, was sich da abspielt. Und ja, es ist ein bisschen traurig, aber Österreich schafft halt ein finanzpolitisches Kunststück. Man nimmt so viel Geld ein wie noch nie und trotzdem wird man immer höher verschuldet. Das muss man einmal zusammenbringen. Noch dazu, wenn du kaum eine Legitimation beim Volke hast als Regierung, weil diese Regierung braucht man auch nicht weiter zu erläutern, wie die zustande gekommen ist. Aber das Problem ist eben nicht in Österreich, dass der Staat zu wenig bekommt, sondern dass er immer mehr Geld für immer weniger Zukunft produziert. Das haben Sozialisten auch hohe Staatseinnahmen gehabt, der Kreisky in der Alleinregierung, aber der hat Infrastrukturprojekte finanziert und wir finanzieren Sozialprojekte quasi oder Klimaprojekte. Und diese hohen Abgaben und diese Bürokratie und die Unsicherheit, die bremsen natürlich private Investitionen. Wie ich schon heute schon mal gesagt habe, Kapital ist ein Fluchttier. Wer will in Österreich bei so einer Umwelt, bei solchen Situationen, die geschaffen wurden für Unternehmer oder nicht mehr geschaffen wurden, wer will da noch investieren? Und eins darf man nicht vergessen, wir beide werden ungefähr gleich alt sein, ohne dass ich Sie jetzt beleidigen möchte. Aber eines muss man sagen, wie wir zwar auf die Welt gekommen sind, hatte Österreich eine Staatsquote von 24,7%. Und wissen Sie, wie die Staatsquote jetzt ist?
Ich glaube 56 oder so habe ich gehört.
Ja, jetzt rechnen wir uns einmal aus, sollten wir doppelt so alt werden, was biologisch leider nicht mehr bei mir möglich ist, aber dann sind wir nämlich in Nordkorea, wenn das so weitergeht. Bei 100% Staatsquote bist du in Nordkorea. Ja, und das ist das, was mir ja eben wirklich, was mir so Kopf zerbrechen und Sorge bezüglich meiner Heimat bereitet, so wunderschön das Österreich ist. Aber die Demokratie oder der demokratische Prozess, der zerstört sehr viel, was paradiesisch war, wie wir in die 70er und 80er aufgewachsen sind. Das muss man ehrlich sagen.
Das muss man, ja. Das tut in der Seele weh.
So. Ja.
Ja, wie lange wird das noch gehen?
Ja, entweder gibt es einen radikalen Schwenk, wovon ich jetzt ausgehe, einen positiven, friedlichen Schwenk im gesamten Westen, glaube ich, weil man sieht, mit Ideologie und Waffenspenden kommst du nicht weit. Du brauchst Unternehmer und Investitionen. Die sind aber in so einem Umfeld nicht da. Und dieser Schwenk wird kommen an der Wahlurne hoffentlich und nicht auf der Straße. Und dann können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Ein Wiederaufbau nicht nach Kriegszeiten, sondern nach überbordender Bürokratie und Souveränitätsabgabe nach Brüssel. Das muss einmal aufhören und dann können wir wieder langsam anfangen, wie Erwachsene zu denken.
Ja, aber das Gift ist in den Köpfen. Kommen wir noch kurz nach Brüssel eben. Während VW und die deutsche Autoproduktion ja zusammenbrechen, verschärft Brüssel den Emissionshandel und rüstet gegen Russland auf. Wie reagiert man im Ausland auf diese Vorgänge in Europa? Und wie hoch schätzt man dort die Gefahr wirtschaftlicher bzw. militärischer Auseinandersetzungen im Ernst ein?
Also hier, wenn du mit ich fahre ja sehr viel Uber und Taxi und so, und wenn du hier mit den pakistanischen und indischen Taxifahrern sprichst, die kennen natürlich oder sehen viele Menschen aus dem Ausland und reden den ganzen Tag und die schütteln wirklich den Kopf. Die sagen, das, was ihr da aufführt, das gibt's nicht. Die wissen auch, dass wir unsere Energie absichtlich verteuern und unsere Industrie absichtlich zerstören, in Deutschland zumindest, dass wir Kriegsparteien mitfinanzieren als neutraler Staat. Das hat sogar einer dieser Taxifahrer gewusst, dass Österreich neutral war. Wie könnt ihr das mitfinanzieren? Das muss man sich mal vorstellen. Und dass wir geopolitisch immer größere Risiken eingehen, das versteht hier keiner. Hier fragt man sich, wie kann ich produzieren? Und wenn ich ein Problem habe, wird das dem Scheich zugetragen und der wird das hoffentlich erleichtern. Ja, und bei uns eben wird das nicht erleichtert. Bei uns wird der Produzierende massiv gehemmt und der Empfangende massiv gefördert. Und das ist eine Imbalance. Hayek sagt zwar als Wirtschaftsphilosoph, ohne Imbalancen geht die Welt nicht, aber diese Imbalance, die kann nicht mehr lang funktionieren. Und deshalb stehen wir eben kurz vor dem Ende. Aber ich glaube, das Ende ist halt ein sehr positiver Ausblick, weil wir fangen noch einmal von vorne an. Und zum Krieg muss man auch sagen, die sehen die Eskalationsgefahr und die wissen genau, was los ist. Und besonders in Hongkong, in Dubai hast du es gespürt vor 2 Jahren, in Hongkong spürst du es jetzt massiv, das Kapital aus Europa eintrifft. Und wie viele Firmen da sind und so weiter. Also die Firmengründer, Holdings, die alle setzen sich jetzt Richtung Dubai und Hongkong eben ab. Und das merkt man ja dort.
Also und augenblicklich ja, praktisch. Hier sprechen die Leute drüber kurz oder deuten es an und dort merkt man sofort die Wirkungen.
Na, das ist wirklich schnell gegangen. Also Hongkong, muss man ja sagen, hat seit den Demonstrationen 2019 ein großes Problem gehabt. Es hat kein Wachstum mehr gehabt. Die Immopreise, die sind gestockt. Und dann ist aber die Krise gekommen in Dubai und auch die gewissen Energiekrisen in Europa. Und jetzt siedeln sich sehr viele Firmen auch aus Dubai, so wie ich, in Hongkong an, aber auch sehr viele Firmen aus Deutschland. Und die merken das heuer, die haben heuer das beste Jahr seit 7 oder 8 Jahren.
Herr Bachemer, es ist immer wieder sehr interessant, mit Ihnen zu plaudern. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Vielen Dank für das Gespräch heute und alles Gute zu Ihnen nach Dubai.
Herzlichen Dank auch. Liebe Grüße nach Oberösterreich.
Dankeschön.